In dieser Folge haben wir jetzt mal einen richtig coolen Läufer zu Gast. Johannes Mojo Motschmann, Adidas-Athlet, einer der schnellsten Marathonläufer Deutschlands und mitten in der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon. Wir sprechen über sein Training in St. Moritz, warum er ein Fan von hohen Umfängen ist, was Carbon-Schuhe wirklich bringen und warum ihm das Laufen mit Freunden ebenfalls richtig viel Motivation gibt. Mojo erzählt von Fehlern, aus denen er gelernt hat, von seiner Verbindung zu Berlin und warum der Grunewald für ihn der perfekte Laufspot ist. Es ist wirklich eine ehrliche, lockere Folge über Mindset, ein bisschen über Community und natürlich die Freude am Laufen. Ich habe richtig viel Spaß gemacht. Ich finde, Mojo ist wirklich ein richtig cooler Typ. Wir hatten während der Aufnahme ein paar Verbindungsschwierigkeiten. Deswegen entschuldigen wir uns hier für vielleicht die ein oder andere abgehackte Stelle. Aber es ist trotzdem sehr, sehr inhaltlich interessant. Und deswegen ganz viel Spaß mit der Folge.
Johannes, hast du einen Spitznamen?
Mojo.
Mojo?
M-O-J-O.
M-O-J-O. Mojo. Wo kommt der her?
Den habe ich tatsächlich damals in der Schule schon bekommen und der ist dann sozusagen, ja, das wurde dann mein Hauptname in den USA. Ich war ja sehr lange in den USA, da können die Leute Johannes nicht so gut aussprechen, die sagen dann eher so Johannes oder sowas.
Genau.
Und dann kam es einfach zu Mojo. Motschmann, M-O, Johannes, J-O, Mojo.
Geil, okay, dann werde ich auch Mojo nennen, dann sparen wir uns das lange Johannes, obwohl ich es aussprechen kann.
Ja, nee, Mojo passt. Hast du einen Spitznamen?
Nee, ich habe so einen, also Eugen ist so... Also so selten.
Der ist kurz genug.
Der ist kurz genug, genau. Und der ist irgendwie prägnant genug. Also ich glaube sowas wie ja. Michael oder so typisch deutsche Namen, die haben dann ganz gerne, ich komme vom Land oder bin im Land groß geworden und da sind es dann ganz gerne immer die Nachnamen gewesen, die als Spitznamen genommen wurden. Aber bei mir war nie einer notwendig, um ehrlich zu sein.
Wobei er noch kürzer wäre.
Das stimmt.
Aber ja, macht Sinn.
Aber wenn der war quasi nicht notwendig.
Ja.
Ich habe relativ viele Fragen, aber ich will auch gar nicht so Frage-Antwort spielen. Aber ich habe gesehen, du hast bei der Generalprobe jetzt mitgemacht für den Berlin-Marathon. Das heißt, da bist du einmal den Halbmarathon gelaufen in der Marathon-Pace und bis zum Marathon. Was sind das jetzt während der Aufnahme? Haben wir noch so knapp 3 Wochen. Fühlst du dich gut? Glaubst du, da wirst du die Pace, die du jetzt bei der Generalprobe gemacht hast, wirst du das halten können? Also was ist so dein Gefühl?
Ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr gut im Training. Ich war 8 Wochen lang in St. Moritz im Höhentrainingslager, wobei 8 Wochen ist so lange, das kann man fast gar nicht mehr Trainingslager nennen, das ist ja fast, ich bin ja fast so hingezogen, aber mache ich jeden Sommer so und das Training lief wirklich sehr, sehr gut und bei der Generalprobe hat sich dieser Test auch wirklich sehr, sehr gut angefühlt. Jetzt geht es darum, gesund zu bleiben, fit zu bleiben, vor allem auch die Birne richtig einzustellen vorm Marathon, das ist auch immer ganz wichtig, dass man da entspannt an die Sache rangeht. Die Strecke ist ja doch immer sehr lang, genau, aber ich fühle mich sehr, sehr gut und bin sehr positiv und optimistisch gestimmt, dass das ein sehr gutes Rennen wird beim Berlin-Marathon.
Das heißt, 3 Wochen haben wir noch, kann man so grob sagen, 2 Wochen nochmal hartes Training und dann eine Woche entspanntes Auslaufen?
Ja, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Ich würde sagen, ich fange 2 Wochen vorher an mit dem Tapern, so 14 bis 16 Tage vorher. Ja, vielleicht nochmal eine Woche jetzt hart trainieren, aber auch nicht übermäßig hart. Ich würde sagen, das Haupttraining ist geschafft. Jetzt geht es wirklich nur darum, sich gut zu fühlen, auch keine Form zu verlieren, aber auch nicht das Rennen im Training liegen zu lassen. Ich glaube, das passiert ja auch häufig, dass man sich dann noch mehr Selbstbewusstsein erarbeiten will, indem man noch eine Session smasht und noch ein hartes Training macht und noch einen Long Run einschiebt. Aber ich glaube, jetzt geht es darum, Vertrauen ins Training der letzten Monate zu haben und das noch gezielt zu Ende zu bringen bis zum 21. September.
Werbung. Der Podcast hier heißt ja mehr als nur Laufen. Bei mir zumindest geht es beim Laufen nicht nur um Sport oder die Bewegung selbst, sondern jeder Lauf ist irgendwie besonders. Der ist ein bisschen anders. Also mal geht es um mehr Klarheit im Kopf, mal bringt er mir mehr Kreativität und wenn ich mit Leo unterwegs bin, dann auf jeden Fall immer gute Laune.
Jetzt hör mal auf. Aber Eugen, kann ich nur erwidern. Bei mir bringt Laufen auf jeden Fall Gelassenheit.
Auf jeden Fall feiern wir genau aus diesem Grund Zalando. Zalando will nämlich genau diese Geschichten von uns erzählen und verwandelt deshalb ihren Zalando Outlet Store in Berlin in eine Zalando Run Zone. Dort erwarten euch vom 16. bis zum 20. September nämlich ein Running Concept Store, Laufbandanalysen, Community Runs und ein paar Masterclasses. Und das Schönste daran ist, Leute,
Zalando lädt jede und jeden von euch einfach ein.
So nämlich. Also schaut vorbei, gönnt euch eine Analyse eurer Lauftechnik,
nehmt an einer der Podiumsdiskussionen teil und lauft mit einer der vielen Communities mit, die dort starten.
Ich wiederhole, jede und jeder kann teilnehmen. Kommt einfach vorbei in der Zalando Run Zone in der Tauentzienstraße 18 in 10789 Berlin.
Also Leute, entdeckt Running, denn jeder Lauf ist mehr als nur ein Run und wir feiern das Ganze nämlich unter dem Motto
Hashtag Get More From Your Run.
Und wie immer findet ihr alle Infos natürlich auch bei uns in den Shownotes. Danke, Leo.
Danke.
Werbung Ende.
Kann man so sagen, dass bei meiner Sparte, also bei den Amateurläufern, da hast du es ja ganz gerne mal so, dass du vergisst zu trainieren und dann irgendwann ist der Marathon vor der Tür oder der Halbmarathon und plötzlich kommt man so in so einen Paniktrainingsmodus und versucht dann irgendwie relativ schnell alles aufzuholen. Mhm. Das heißt, trotzdem ist es aber so, dass auch wenn du das schon seit Jahren machst, dass es immer noch so sein kann, dass das Selbstvertrauen nicht so da ist, obwohl das Training eigentlich gut lief? Oder würdest du schon sagen, dass es mittlerweile eigentlich so eingependelt ist, dass es nicht mehr so ist?
Ich glaube, mittlerweile habe ich das ganz gut im Griff, ganz gut eingependelt, auch weil ich teilweise mit einem Trainer zusammenarbeite. Das ist aber auch mein bester Freund, ein Amerikaner, den ich noch aus USA-Zeiten kenne. Ich glaube, das hilft, dass man einfach einen Ansprechpartner hat, auch einen, der mit einem vielleicht etwas objektiveren Blick ja aufs Training raufguckt. Als bei mir mit Marathon losging, ich habe das ja alles, sage ich mal, selbst gemacht, mich selbst trainiert, einfach mal viel experimentiert und ich habe da definitiv sehr viele Fehler auch gemacht zu Beginn. Ob das jetzt ein 40 Kilometer Dauerlauf zwei Wochen vor dem Marathon war, weil ich dachte, ich muss jetzt nochmal und oder viel zu viele Wettkämpfe vor dem Marathon, einfach um meine Form zu bestätigen. Und die Form war auch da, die war dann nur leider am Tag des Marathons nicht mehr da, weil ich so müde war von den vorherigen Wettkämpfen. Also die Fehler habe ich schon gemacht, daraus habe ich gelernt. Genau, von daher würde ich sagen, das ist einerseits die Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, die vielen Kilometer, die ich gemacht habe und dass ich mit einem Trainer zusammenarbeite. Die Faktoren helfen mir jetzt, dass ich auch selbstbewusst an den Start gehen kann und mir jetzt nicht irgendwie noch die Woche vorher Gedanken mache, oh, habe ich jetzt genug trainiert, habe ich zu wenig gemacht, was auch immer. Aber ich verstehe die Bedenken. Ich war da, wie gesagt, auch sehr lange immer. Das ist, glaube ich, auch völlig normal. Man muss sich nur, sage ich mal, eine Woche vor dem Marathon dann sagen, gut, jetzt kann man es eh nicht mehr ändern. Jetzt muss man mit dem arbeiten, was man hat. Die Woche vorher kann man eher, mehr falsch machen als richtig, also lieber mal ein bisschen weniger machen in der Woche vorher.
Und wie verhält sich das beim Thema Verletzung? Also das große Problem, gerade bei Amateuren ist ja, oder auch bei mir kenne ich auch, also wenn man in diesen Paniktrainingsmodus verfällt, dann kommt das ja ganz gerne, dass man viel mehr macht, also dass die Quantität eigentlich eine Rolle spielt, statt die Qualität. Und gerade wenn jetzt eben kein Trainer da ist, was ja bei den, ich sag mal, bei sehr vielen Menschen der Fall ist, dann gibt es ja nicht so diese objektive Meinung, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist, dass jemand dir sagt so, nee, ist gut, ist reicht oder ist zu viel, ist zu wenig. Wie willst du, also ist es bei euch Profis, ist das immer noch der Fall, dass trotzdem man dahin tendiert, ein bisschen zu viel zu machen, dass trotzdem die, sage ich mal, Probleme der letzten Jahre, also bei dir ist es vielleicht noch die Hüfte, dass du die Probleme auch noch da sind und immer wieder kommen?
Ja, ich würde sagen, das ist schwierig zu beantworten. Das ist auch eine sehr individuelle Frage, weil es gibt einfach Menschen, die sind verletzungsanfälliger. Es gibt Menschen, die sind belastungsresistenter. Es gibt Menschen, die können das besser einschätzen. Es gibt Menschen, die machen immer zu viel. Aber ganz generell, was würde ich denn da sagen? Ich überlege mal kurz.
Kann sich auf dich beziehen, also sozusagen.
Ist schwierig zu antworten, ja. Ja, genau. Also was glaube ich erstmal ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu sehr mit anderen vergleicht. Ich glaube, gerade in Zeiten von Instagram oder vor allem auch Strava sieht man ja das Training von anderen Läufern, vielleicht Läufern, die ungefähr auf dem gleichen Level sind oder Läufer, die man gerne schlagen möchte oder man denkt, das kann man auch. Aber ja, wenn man nur eine Trainingseinheit sieht oder nur eine Trainingswoche, das ist, wie gesagt, immer nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus so einem ganz großen Bild. Und gerade bei, ich sag einfach mal so, Hobbyläufern oder ambitionierten Hobbyläufern, jetzt nicht Profis, muss man vor allem in Betracht ziehen, dass sie ja auch ein Leben neben dem Sport haben oder ein sehr, sehr involviertes Leben neben dem Sport haben. Ob das jetzt 8 Stunden Arbeit am Tag sind oder Familie, das ist ja zum Beispiel mit einem Profi erstmal nicht zu vergleichen. Und genau, du kannst eben auch das nicht vergleichen mit anderen Menschen. Und ich glaube, eine ganz große Rolle bei der Verletzungsprävention spielt ganz einfach der Schlaf und die Ernährung. Genau, also ich coache ja auch so ein paar Athleten und ich würde zum Beispiel nie sagen, du solltest 2 Stunden Schlaf opfern, damit du noch deinen Longrun morgens vor der Arbeit machen kannst oder sowas. Das ist natürlich auch immer schwierig zu sagen, aber dieser Grind, der so verherrlicht wird, oh, ich stehe um 5 Uhr morgens auf und mache mein Marathon-Training und dann gehe ich arbeiten und dann habe ich noch das und das. Das ist eben nicht nachhaltig, meiner Meinung nach. Ich habe da total viel Respekt vor, aber ich glaube, da in Sachen Verletzungsprävention, ja, sollte man da eben eine gute Balance finden und genau, genug schlafen, genug essen ist fast genauso wichtig wie die Wochenkilometer oder das marathonspezifische Workout und so weiter. Weil ohne das, vielleicht kriegt man es hin für ein paar Wochen, aber meistens wird man dann krank oder verletzt sich und dann, das will man eben nicht, weil konstantes Training ist ja wirklich, wirklich das Wichtigste. Von daher würde ich versuchen, als Hobbyläufer irgendwie versuchen, dass ich meine wenigstens 7 Stunden Schlaf pro Nacht hinkriege, auch irgendwie noch schaffe, ist ein Sozialleben neben der Arbeit und dem Sport zu haben, weil ich glaube, das ist auch für die Birne wichtig. muss ja auch alles Spaß machen. Genau, das wären so meine Gedanken dazu, aber kann auch sein, dass jemand anders da völlig anders denkt und wie gesagt, das ist auch ganz individuell, also wenn das jemand anders machen will oder wenn jemand sagt, ich schaffe das auch mit 5 Stunden Schlaf oder ohne soziale Kontakte nebenbei oder was auch immer. Ja, dann geht das natürlich auch. Das wären nur so meine persönlichen Gedanken dazu.
Nö, ich finde das relativ sympathisch, weil im Endeffekt geht es ja weg von dem, ich sag mal ein bisschen, ich würde es einfach mal als altmodisch bezeichnen, dass mehr ist. Also mehr Training, frühes Aufstehen, das ist auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, ich hatte eigentlich gedacht, die Phase haben wir so ein bisschen hinter uns gelassen, dass man so ein bisschen prahlt online, wie du es gerade beschrieben hast. Also ich habe 5 Stunden geschlafen, stehe am nächsten Tag auf, mache meine 30 Kilometer, habe dann irgendwie meinen Alltag. Abends gehe ich vielleicht nochmal ins Gym, dass man irgendwie eine zweite Einheit reinschiebt, also eine Trainingseinheit, gar keine Laufeinheit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Instagram-Welt oder die Social-Media-Welt dann doch wieder dahin driftet, dass plötzlich alle wieder mehr machen. Und so, dass man sich wieder anfängt, mehr zu vergleichen. Und ich gebe dir da vollkommen recht, dass der Einblick, den man ja bekommt, ganz egal, ob das jetzt Profi oder Hobbyathlet ist oder Athletin, dass das ja immer punktuell ist. Also wenn jemand seine Spitzenleistung gerade erbracht hat, weil, weiß ich nicht, so bist ja auch Boston gelaufen und der ist ja irgendwie Anfang des Jahres, aber man hat den Winter über selber nicht trainiert und plötzlich sieht man das und vergleicht das mit sich selber. Aber eigentlich war das ja jemand, der ist genauso fit gewesen wie ich. Und das ist ja völlig verzerrt. Und da jemanden zu haben, deswegen so Frage, ob du dann ein Trainer bist, also die Leute, die du coachst, sind das Hobbyläuferinnen, Läufer, denen du die Trainingspläne schreibst oder die dann auch diese Tipps gibst von wegen Ernährung und Schlaf?
Das sind sehr ambitionierte, fast Profiläufer bis, ja, ich sag mal, wirklich Hobbyläufer. Einfach, also alles von so der schnellste läuft so 2,17 im Marathon, der langsamste so 3,30. Also ist eine, ja, große Bandbreite. Genau, denen würde ich das genauso sagen. Viele wollen das auch manchmal nicht hören. Die wollen dann, also was auch, ich finde das auch toll, ich finde das auch gut, wenn ein Athlet, ich meine, so will man das ja. Man will ja lieber einen Athleten eher bremsen, als den pushen zu müssen, als zu sagen, ey, jetzt komm, mach mal noch ein bisschen mehr. Genau, von daher ist es ja was Gutes. Ich habe da ja auch sehr viel Respekt für. Was ich noch sagen wollte zu dem, du hast ja gesagt, mehr ist mehr, zu dieses mehr ist mehr Training. Generell bin ich im Marathontraining schon ein Verfechter von hohen Umfängen. Also das ist schon wichtig, meiner Meinung nach, jedenfalls auch für mich persönlich. Ich wollte damit nur vor allem sagen, dass ich ja, wenn ich 8 Wochen in St. Moritz bin und mich nur aufs Laufen konzentrieren kann und zwischendurch die Beine hochlegen kann, dass das ja was ganz anderes ist, als wenn eben ja jemand voll berufsfähig mit Familie in Berlin wohnt. Das ist natürlich nicht vergleichbar. Genau das meinte ich einfach mit der Balance. Wenn man die Zeit hat, dann auf jeden Fall, dann sind hohe Umfänge sehr, sehr gut und man kann sich auch inspirieren lassen von, ich finde genau, man kann sich auch von, keine Ahnung, ob jetzt eher Strava, weniger Instagram, aber auf Strava sieht man ja wirklich das Training vieler Laufprofis inspirieren lassen. Man muss es eben nur irgendwie ja auf sein eigenes Leben anwenden können. Das wollte ich damit sagen, genau.
Ich finde es geil, dass du Instagram und Strava als Plattform reinbringst, weil für mich ist Strava noch nicht, ich glaube, ich bin auch jemand, der sich wenig vergleicht. Ich bin ziemlich faul, was Laufen angeht. Deswegen hilft mir das vielleicht gar nicht, diese extra Anstups oder diese Vergleiche von Strava. Aber ist das schon eine Plattform, wo du aktiv guckst, wer was so gemacht hat? Also, dass du aktiv drauf gehst. Bei mir ist es halt immer, meine Routine ist so, ich nehme das Handy in die Hand und wo gucke ich rein? E-Mails, WhatsApp, Instagram. Strava ist bei mir jetzt nicht so eine soziale Plattform, dass ich auf jeden Fall da mal reingucke. Ist das bei dir eher so Instagram und Strava oder Strava und Instagram?
Ja, Strava ist, ja, schon Strava, würde ich sagen. Strava ist für mich Nummer eins, würde ich sagen. Auch, das ist ja auch fast so zu so einem sozialen Netzwerk, hat sich das gewandelt, dass es nicht nur um Training geht. Ich meine, ich finde, ja, manche Leute posten da auch lustige Sachen, keine Ahnung, oder so. Aber, genau, worauf wollte ich hinaus? Ja, zu Strava. Ich habe da schon ein paar Athleten, die, also so in der Profiwelt, man weiß ja, es gibt ein paar Athleten, die laden nichts hoch, die teilen nichts von ihrem Training. Andere sind da sehr aktiv. Und ich finde das schon interessant, genau, sich das so ein bisschen anzuschauen, sich da auch ein bisschen Inspiration von zu holen. Man muss es eben nur immer in den richtigen Kontext packen, finde ich. Aber nee, es gibt da schon einige Läufer, die ich da verfolge. Genau. Ich glaube, ja, mich verfolgen da auch ein paar, von daher.
Bestimmt.
Genau, und ich finde das immer sehr spannend. Das ging eigentlich los. Also Arne Gabius wird dir ja noch was sagen, oder?
Ja, deutscher
Rekordhalter, Marathon 2000, genau. Der hatte, als ich ein Jugendlicher war, so zu Schulzeiten, hat der immer sein Training als PDF hochgeladen, so einmal pro Woche. Und ich war ja schon so ein Laufnerd. Ich habe mir immer alles, was Laufstatistiken, Lauftraining, Laufergebnisse anging, wirklich alles reingezogen, so als Jugendlicher. Genauso wie Fußballstatistiken, aber ja, eben auch Laufstatistiken. Und ich fand das dann immer ganz stark, wenn Arne Gabius, wird dann immer, glaube ich, einmal pro Woche am Sonntag gewesen sein, sein Training hochgeladen hat pro Woche. Und dann habe ich das eben so analysiert und mir angeguckt und wollte das nachmachen. Und weil ich das eben so stark fand damals, und ich sage jetzt nicht, dass ich ein Arne Gabius bin, also versuche ich irgendwann mal zu sein, hoffe ich irgendwann zu schaffen, aber genau, deswegen finde ich das stark, wenn man sein Training teilt und dadurch vielleicht auch ein paar andere Leute ja inspirieren kann und da ganz offen einfach mit umgeht, genau. Und genau, ich verfolge dadurch, dass ich eben auch in so einer Läufer-Bubble natürlich lebe, ich glaube, ich habe fast gar keine Freunde mehr, die kein Strava haben, würde ich sagen. verfolge ich das natürlich von meinen Freunden und ja, auch anderen Profiläufern. Einfach um mal zu schauen, was die so machen, was die so an Ideen haben. Genau. Und man kann sich auch ein bisschen connecten, finde ich. Man sieht, wer trainiert wo. Wenn man dann da ist, dann kann man denen schreiben, zusammen trainieren. Finde ich auch cool.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Arne Gabius 2015 war das in Frankfurt mit 2:08 den Marathon. Das ist natürlich ambitioniert, aber da bist du ja gar nicht weit von weg. Also in London bist du letztes Jahr.
Ja, man muss sagen, der ist das ohne die Superschuhe gelaufen, ja.
Bevor es die ganzen Carbon-Treter gab.
Also es ist natürlich auch eine Diskussion. Manche sagen, ach ja, naja, ich denke schon, natürlich. Die bringen einen kleinen Vorteil, ist natürlich auch ganz normal mit der Zeit, dass sich Laufschuhtechnologien entwickeln und ja, ich finde es auch doof, wenn man darüber meckert oder wenn jetzt andere sagen, oh, man sollte die Rekordbücher anpassen oder so ein Asterisk da neben den Zeiten haben. Aber man sollte es auch erwähnen, dass ein Arne Gabius eben diese Zeit ohne diese Carbon-Schuhe gelaufen ist.
Was würdest du sagen? Ich weiß, schwierige Frage, aber du bist in London letztes Jahr 2:10 gelaufen mit Carbon-Schuhen. Was würdest du sagen, würdest du laufen, wenn es diese Carbonplatten nicht da drin gegeben hätte?
Ich kann das wirklich überhaupt nicht beantworten, weil ich noch nie eine Marathonvorbereitung ohne Carbonschuhe gemacht habe. Ich glaube, das geht ja nicht nur, das ist ja nicht nur im Wettkampf so, das geht ja wirklich im Training los. Das geht ja wirklich im Training los, dass du 35 Kilometer Fahrtspiel machst und ich sage mal, mit Carbon-Schuhen kannst du nach 3 Tagen schon die nächste Einheit machen. Ich weiß nicht, wie das mit, ich weiß ja gar nicht, wie man die nennt, diese flachen Treter, diese von früher eben. Damals war ich eben noch Bahnläufer. Da habe ich ja nicht so hohe Umfänge gemacht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man sich dann erholt, wie das, ja, sehr schwierig zu sagen. Auch wieder in Richtung Verletzungsprävention. Ich glaube, da machen die Schuhe sehr viel heutzutage. Einfach, dass die Leute mehr laufen können. Aber wenn ich jetzt einfach, ja, vermutlich 2-3 Minuten langsamer, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Aber ich glaube, es ist auch wieder ganz Lauftyp abhängig.
Das heißt, im Training trainierst du aber auch wirklich die ganzen harten Einheiten oder wirklich alle Einheiten dann mit einem Carbon-Schuh oder mit Carbon-Schuhen?
Die harten Einheiten, ja. Die Tempo-Einheiten, die marathonspezifischen Einheiten. Immer Carbon, ja.
Weil ich finde gerade auch gar kein Diskurs, aber ich finde, das ist schon ein Thema, weil natürlich, seitdem es die Schuhe gibt, dass natürlich auch die ganzen Marken, die so stark promoten, vermarkten als so den Marathonschuh und natürlich auch so ambitionierte Hobbyläuferinnen und Läufer, dass die auf den Zug aufspringen, die Dinger kaufen, gegebenenfalls aber, ich sag mal, nicht diese kritische Pace laufen, bei denen es auch wirklich was bringt oder sogar die nur zum Wettkampf anziehen und entsprechend sich ja gar nicht daran gewöhnt haben. Also das ist natürlich irgendwie eine andere Belastung. Sagen wir mal sagen, geht mir auf die Wade, gibt natürlich auch mehr Federung zurück, aber ist schon irgendwie so ein anderes Laufmuster, als wenn man den ganzen Trainingsumfang, egal ob harte Einheiten oder auch lockere, mit einem ganz normalen Roadrunner-Schuh gelaufen ist. Und dann beim Marathon, wo der Umfang ja nochmal höher ist, die Leistung höher beziehungsweise viel intensiver und dann auch noch eine andere Belastung. Also ich persönlich sehe das, was heißt kritisch? Ich kriege ja auch irgendwie ab und zu mal Fragen von Freunden, so ey, ist der Schuh geil, soll ich mir den holen? Und dann würde ich immer, also ich würde es immer verneinen, wenn jemand sagt, ich bin noch nie darin gelaufen, aber ich habe nächste Woche Marathon und würde gerne den jetzt einmal richtig Gas geben, um alles rauszuholen. Ich weiß nicht, siehst du das auch so kritisch oder ist das dann, also klar, sowieso individuell wieder, aber wie ist so deine Meinung zu dem ganzen Thema?
Habe ich so noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal so einen Carbon-Schuh anhatte, das war wirklich ein, ich glaube, für jeden war das ja so, das war ja wirklich einfach ein verrücktes, verrücktes Laufgefühl. Aber du hast definitiv recht, dass man sich natürlich dran gewöhnen sollte, gerade im Marathon. Du kannst jetzt nicht einfach 42 Kilometer in einem neuen Schuh laufen, ohne den mal vorher getragen zu haben. Natürlich bin ich da in einer privilegierten Situation, dass ich die immer so bekomme, die Schuhe, und daran auch viel trainieren kann. Ich weiß, die sind sehr teuer. Aber ja, wenn man es kann, dann würde ich sagen, idealerweise trainiert man schon sehr viel in diesen Schuhen und macht dann den Marathon auch im gleichen Schuh. Und ja, ich weiß auch nicht, bis zu welcher Pace oder Marathon-Zielzeit so ein Carbon-Schuh wirklich so viel bringt. Ich meine, man muss immer noch laufen. Ist ja jetzt kein, da gibt's ja jetzt keinen Knopf, den man drückt zum Schnelllaufen. Ich glaube, das sollte man auch nicht vergessen. Ja, man muss trotzdem trainieren. Man kann eher härter trainieren, das ist eben die Sache mit diesen Schuhen. Bist jetzt nicht automatisch einfach nur schneller, nur weil du diese Schuhe trägst und kannst weniger trainieren. Es geht eher in die andere Richtung. Du verträgst mehr Kilometer, kannst mehr trainieren und deswegen wirst du schneller. Von daher sehe ich es auch ein bisschen kritisch, so wie du. Aber ich weiß eben auch, dass ich von einer ganz anderen, ja, dass ich eben diese Schuhe immer bekomme und von daher nicht so die gleichen Erfahrungen mache, ja.
Natürlich auch ein bisschen mehr läufst. Also wir haben uns gerade eben, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben oder aufnehmen, haben wir uns gefragt im Kraftraum mit den ganzen anderen, so was, wie krass deine Wochenumfänge sind in deinen Spitzenwochen. Also bei Marathontraining machst du so gut über 200 Wochenkilometer. Also wir haben, was war da die Zahl, die Leo gerade eben genannt hat, 270, kann das sein?
Ja, 270 nicht, das wäre schon sehr viel, aber bis 230.
Bis 230, ja. Finde ich persönlich auch viel.
Bis 230, ich habe, ja, aber das ist nochmal ein Unterschied, das wäre nochmal ein großer Unterschied. Das wäre ja 40, ja. Aber genau, ich habe tatsächlich auch auf Strava einfach so ein Jahresziel, 5000 Meilen. Das sind eben so knapp über 8000 Kilometer. Ich glaube, das sind so 160 pro Woche im Schnitt. Aber mit Erholungswochen, auch mal 2-3 Wochen Urlaub im Jahr. Aber eben auch den Marathonvorbereitung, genau. Das sind so 160 im Jahresschnitt. Aber in den 8 bis 12 Wochen Marathonvorbereitung eben schon idealerweise so viele wie möglich über 200. Genau, habe ich eben in St. Moritz jetzt auch gemacht. Da macht es auch sehr viel Spaß, da ist es sehr schön zum Laufen, da ist es nochmal einfacher.
Weil
Trainingslager. Genau, das mache ich jetzt noch so ein, zwei Wochen. Genau, ein, zwei Wochen halte ich die Kilometer noch hoch und dann zwei Wochen vorher, dann sind es vielleicht die Woche, die zweite Woche vom Berlin-Marathon so 150 und dann in der Berlin-Marathon-Woche zählt man die eigentlich gar nicht mehr, nur noch ein bisschen joggen, so ein bisschen antippen, vielleicht. Ja, 100 Kilometer. Also ja, vergleichbar.
Finde ich geil, wie die Relationen einfach so ein bisschen anders sind.
Ja, ja.
Jetzt mal bin ich sehr gespannt. Persönlich muss ich sagen, wie sieht so das alternative Training aus? Gibt es das überhaupt? Also Thema Gym, Warm-up davor, also gerade das, ich habe ein Video von dir auf YouTube gesehen von Exact Health. Die haben da sozusagen einmal Life in a Day da gedreht und da hast du dich ordentlich warm gemacht? Da war das Thema eben mit deiner Hüfte. Machst du das jedes Mal? Also kannst ganz ehrlich sein. Ich persönlich rate immer dazu, persönlich mache ich es natürlich nicht immer, sondern immer nur, wenn ich irgendwie Bewegchen habe. Aber so, wenn ich mich topfit fühle, dann ziehe ich die Schuhe einfach an und laufe einfach los.
Ich mache es 2 bis 3 Mal pro Woche regelmäßig. Es war auch mal eine Zeit lang, wo ich vor jedem Lauf gemacht. Aber das hat dann fast dazu geführt, dass ich so prokrastiniert habe, aber nicht den Lauf. Nicht, weil ich auf den Lauf keine Lust hatte, sondern weil ich auf dieses Warm-up keine Lust hatte und diese Übungen. Naja, und dann denke ich mir, ist es besser, okay, dann laufe ich einfach und genau. Aber ich mache das 2 bis 3 Mal pro Woche, genau, vor allem mit so einem Gesäßmuskulatur, Hüftfokus, das ist ja für uns Läufer immer ganz, ganz wichtig. So ein bisschen Kräftigung, Aktivierung. Ja, und ich bin 1 bis 2 Mal die Woche im Gym, aber auch nicht lange. Das ist so eine halbe Stunde. Sieht man auch auf Strava. Also nichts Verrücktes. Und das war es eigentlich auch mit Alternativtraining. Also sonst laufe ich eigentlich wirklich nur. Sonst gibt es eigentlich nichts anderes in meinem Training.
Wie sieht es aus mit?
Eigentlich, ja, genau. Jetzt kein läuferisches Cooldown, sondern einfach nach dem Training, einfach, ob man da noch Übungen
genau,
macht.
Genau, richtig.
Nee, gar nicht. Gar nicht. Nur, also das Cooldown ist, was ich eben ganz wichtig finde, was ich vorhin schon so angesprochen habe, dass man direkt was isst, wirklich direkt danach, dass man direkt danach einfache Kohlenhydrate, Proteine zu sich nimmt, wirklich binnen 15 Minuten nach Training. Ich glaube, das ist sehr viel wichtiger für die Verletzungsprävention als jetzt nochmal irgendeine Übung. Wie gesagt, wieder bei Leuten, die so einen relativ busy Lifestyle haben, da wird das oft noch vergessen, dass man dann eben mal trainiert und dann hat man ein Meeting oder muss zur Arbeit oder genau, dann vergehen einfach mal 3 Stunden, ohne dass man irgendwas zu sich nimmt und das zehrt dann, glaube ich, schon und ist auf jeden Fall nicht förderlich für die Erholung. Da würde ich das jedem sagen, dass sie das auf jeden Fall in ihren Alltag einbauen können, dass man direkt danach was isst, selbst wenn es eine Banane ist oder sowas.
Hast du da, also du ernährst dich ja vegan ausschließlich, was ist so dein Go-To Snack, beziehungsweise irgendwie das, wozu du greifst, wenn du vom Training durch bist, weil 15 Minuten ist ja schon recht knackig, sag ich mal, das heißt, du kannst ja nicht so richtig Aufwendiges machen, aber
nee, also man kann
trotzdem
schon
muss es dann schnell gehen. Was?
Genau, also man sollte dann schon eine normale Mahlzeit auch zu, das kann auch eine Stunde danach sein, aber ich habe eigentlich immer so ein Gel oder Proteinriegel bei mir, so ein Powerbar-Gel, dass ich nach härteren oder längeren Einheiten immer sofort, also auch während des Trainings, aber auch sofort danach zu mir nehme und dann auch so ein Powerbar-Vegan-Protein-Shake. Den trinke ich dann sofort, weil meistens tue ich mich auch ein bisschen schwer, wenn man jetzt, keine Ahnung, gerade irgendwie ein hartes Marathontraining hinter sich hat, 4x5 Kilometer oder so, dann bin ich jetzt auch nicht so der sich da gleich was zu essen macht und gleich ganz viel, so eine ganz normale Mahlzeit essen will. Meistens ist man ja so ein bisschen schlapp oder auch nicht besonders hungrig gerade. Aber ja, also wenn es sein muss, dann zwänge ich mir das rein. So diese Snacks oder den Protein-Shake. Genau, und ich finde, das merke ich auch richtig, dass mir das hilft und ich mich am nächsten Tag auch besser fühle, mich direkt besser erhole. Genau.
Kurzer Themenschwenk. Dein Bruder wohnt, glaube ich, in Berlin, in Neukölln. Du Gerade. Du gerade?
Ich bin gerade in Magdeburg im Elternhaus sozusagen. Also hier sind Lukas und ich, mein Bruder, meine Schwester Anna, aufgewachsen. Eigentlich kommt die ganze Familie aus Berlin, Eltern aus Berlin, aus Charlottenburg. Und ja, meine Schwester Anna wohnt in Mitte und Lukas in Neukölln. Deswegen bin ich da auch sehr oft. Aber ich war ja sehr viel jetzt immer in Trainingslagern und Wettkämpfen. Das ist immer sehr viel hin und her reisen. Immer diese Höhentrainingslager, ob das jetzt St. Moritz ist oder Flagstaff. So dass ich jetzt letztes Jahr gar keine eigene Wohnung hatte, einfach weil es sich nicht gelohnt hat. Ja, und ich dann eben immer entweder in Berlin war oder Magdeburg zwischendurch. Genau, deswegen bin ich jetzt auch wieder in Magdeburg, mache hier noch meine finale Marathonvorbereitung. Aber eigentlich würde ich auch gerne wieder nach Berlin ziehen, komplett, weil einerseits diese Höhentrainingslager sind natürlich so das, was sehr viele Laufprofis machen, Profisportler machen, immer ins Höhentrainingslager fahren. Ja, ist ja auch eigentlich leistungssteigernd, aber es ist natürlich auch irgendwann relativ stressig, immer so viel hin und her zu reisen. Und meiner Erfahrung nach bin ich oft am besten gelaufen, wenn ich vorher nicht so viele Trainingslager gemacht hatte. Also vielleicht so in der Vorbereitung, wenn es genau vielleicht so ein paar Monate vorher, aber so in der direkten Vorbereitung war ich eigentlich immer dann am besten im Wettkampf, wenn die dann in Berlin oder sei es jetzt Magdeburg stattfand. Von daher würde ich eigentlich gerne wieder nach Berlin ziehen, aber wie das so ist in Berlin mit dem Wohnungsmarkt, das ist gerade relativ schwierig, da was zu finden in einer Gegend, in der man auch gut laufen kann. Genau, aber ich bleibe dran, damit ich dann hoffentlich bald wieder nach Berlin ziehen kann. Ja, ich weiß ja nicht, wo läufst du sonst am meisten, wenn du in Berlin bist? Aber also für mich ist ja der Grunewald ist ja für mich so die beste Laufgegend in ganz Deutschland eigentlich.
Ah, echt? Geil, aber wie warum?
Oh, Grunewald finde ich einfach, also so der ich finde, das ist so, also gut, du hast ja gleich das Mommsenstadion auch da und den einfach weil es viel Soft Surface ist, auch wieder verletzungspräventiv. Das finde ich sehr gut und es wird ja nicht langweilig, finde ich, weil der ist ja so groß und es gibt so viele Wege und man kann ja wirklich 40 Kilometer im Grunewald ohne Probleme laufen, ohne dass es langweilig wird. Und für mich hat es noch so ein bisschen sowas Nostalgisches. Genau, also mir persönlich macht das Training da einfach sehr, sehr viel Spaß. Okay. Und ich trainiere sehr gerne oder ich bin da gerne. Aber auch generell in Berlin. Also ich trainiere auch viel im Treptower Park, eben bei Lukas da um die Ecke oder Tempelhofer Feld oder Hasenheide. Tiergarten natürlich auch viel. Also ja, ich trainiere sehr gerne in Berlin. Finde, Berlin ist auch eine sehr, wenn man weiß wo, eine sehr lauffreundliche Stadt. Und mir gefällt auch dieses Urban Running sehr gut. Ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, sie wollen nur in der Natur. Ich finde das eigentlich ganz cool, bei so lockeren Dauerläufen hat man was zum Gucken. Genau, von daher gefällt mir Berlin sehr, sehr gut als Trainingsstandort. Aber genau, würde mich auch mal interessieren, wie du das so siehst. Ich meine, du kennst dich vielleicht noch besser aus.
Ja, also ich meine, die gleichen Spots hätte ich natürlich auch genannt. Ich finde, also mir macht es auch extrem viel Spaß, durch die Stadt zu laufen. Also wirklich, natürlich sind die Ampeln auch mal nervig, gerade wenn man so einen längeren Lauf hat oder so eine Tempoeinheit. Aber ich finde es geil, wenn man an Cafés vorbeiläuft, wo Leute sind, wenn man irgendwie so neben der U-Bahn, neben der Tram läuft, neben der U-Bahn auch sportlich natürlich, aber dass man halt was sieht, dass sich was bewegt und ich finde, mich motiviert das nochmal ein bisschen mehr und also ich wohne in Mitte und hier, obwohl es halt Mitte ist und irgendwie in Anführungsstrichen geografisch zentral, hat man halt die Spree vor der Nase und dann kann man entweder gucken, in welche Richtung man läuft und entsprechend dann Abzweige nehmen, also oder halt einfach die Spree weiterlaufen. Und meine Hausstrecke, die ich wirklich immer laufe, wenn ich keine Lust habe nachzudenken und auch keine Lust auf viel Verkehr habe, dann ist es einmal zur Spree, dann Richtung Moabit hochlaufen, dann irgendwo eine Brücke nehmen und dann durch den Tiergarten meistens irgendwie an der Siegessäule nochmal vorbei. Dann entweder wieder zurück zur Spree, weil die ja ein paar Schlenker hat, deswegen das tendenziell ein bisschen länger wird, das Workout. Oder eben schnurstracks geradeaus zurück durch das Brandenburger Tor. Und ich finde deswegen unterstreiche ich auf jeden Fall das, was du gesagt hast. Ich finde, der Mix ist ganz geil. Also wenn man möchte, hat man hier halt einen großen Park Gleichzeitig ist man aber schnell genug draußen, also irgendwie viele, viele Menschen, viel Trubel. Grunewald gehe ich mit. Das war, ich finde, das ist auch geil, wenn man mit ein paar Leuten laufen geht, weil es ist so nah an der Stadt, dass man trotzdem das Gefühl hat, man ist eigentlich gar nicht in der City. Und trotzdem, das wäre jetzt meine Frage bei dir bezüglich der Laufstrecken. Der große Haken hier, finde ich, ist ja, dass es einfach kaum Höhenmeter gibt. Also im Grunewald hat man wenigstens noch so hier und da mal so einen kleinen Abschnitt, wo es hoch und runter geht. Aber das würdest du dann nicht vermissen, sozusagen, dass das alles relativ flach wäre, jetzt bei so einer Vorbereitung auf einen Marathon?
Also ich persönlich kann ich ganz ehrlich sagen, nee, würde ich nicht vermissen. Braucht man ja, wie gesagt, eigentlich für einen Marathon. Das ist ja das Gute beim Berlin-Marathon. Für so einen Boston-Marathon ist es wahrscheinlich nicht so ideal. Oder New York City-Marathon. Oder aber für Berlin, ich meine, da gibt es ja keine Hügel, muss man auch keine Hügel trainieren. hat natürlich was Gutes, aber ich meine, da kann man auch zum Teufelsberg fahren oder so, ja. Dann kann man, wenn man mal Bergantraining machen will. Oder ich mache auch oft Bergantraining an dieser, das ist so eine, ich glaube, das sind 200 oder 300 Meter, diese Rampe in der Nähe vom Hauptbahnhof an der Spree. Direkt. Du läufst an der Spree entlang und dann läufst du sozusagen neben dem Hauptbahnhof ist so eine Rampe, da mache ich Anläufe und länger als 200, 300 Meter müssen Berganläufe eigentlich auch nicht sein, finde ich. Aber sonst, Teufelsberg, da kann man ja ewig lang hochlaufen.
Ja.
Müsste man in die S-Bahn mal einmal kurz nehmen. Aber nee, ich persönlich vermisse die Berge nicht so wirklich. Ich finde das eigentlich cool, wenn man, dann kann man ein bisschen schneller laufen. Ja. Ja, oder wenn man sehr müde ist vom Training, dann ist es auch sehr, sehr entspannt, einfach ganz flach zu laufen. Aber du vermisst die oder du hättest lieber eine hügelige Strecke?
Nee, gar nicht. Ich muss sagen, klar, die Abwechslung macht's halt. Ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren angefangen, so ein paar Trails zu laufen, die dann auch ein bisschen länger sind, also weniger dann auf Geschwindigkeit als auf Distanz zu gehen, weil irgendwann, ich habe für mich persönlich gemerkt, wenn ich einen Marathon, also wenn ich meine Marathon-Bestzeit schlagen wollen würde, dann würde das bedeuten, ich muss sehr, sehr viel trainieren. Und sehr, sehr viel trainieren, dann wären wir eben bei dem Punkt, den ich eben genannt habe, ich bin einfach ziemlich faul und ja, dann ist es mir das irgendwie nicht wert, gerade weil der Marathon hier in Berlin ja im Ende September ist. Das heißt, das Training findet während des Sommers statt. Jetzt wäre dieser Sommer eigentlich ganz geil gewesen, weil er relativ scheiße ist vom Wetter, aber trotzdem geht das natürlich auf Kosten von Aktivitäten am Wochenende oder man muss so bei der Arbeit mal ein bisschen zurücktreten, wenn man halt richtig Gas geben möchte. Und das geht alles, aber ich habe dann irgendwann für mich festgestellt, hey, ich mache lieber ganz entspannt, mache irgendwie meine Umfänge, komme auch irgendwie ganz gut damit klar, gar nicht jetzt irgendwie meine 100, 150 Wochenkilometer machen zu müssen, um so ein 100 oder plus Ultra-Trail zu machen. Und jetzt bin ich mittlerweile am Punkt angelangt, dass ich sage, jetzt hätte ich tatsächlich wieder Lust, ein bisschen schneller zu werden. Jetzt kommen wir aber zu dem, ich sag mal, zu der Regeneration und zu der Verletzungsprävention. Irgendwie bin ich gerade in so einen Strudel reingekommen von hier schleicht sich ein Wehwehchen ein, hier schleicht sich ein Wehwehchen ein und dann mache ich Pause und Prävention und dann fange ich wieder an zu laufen und dann kommt das Wehwehchen wieder und bei mir ist es gerade so der Hüftbeuger, der wahrscheinlich auch der Grund sein wird, dass ich Berlin nicht laufe. Obwohl ich es gerne würde. So, zurück zur Frage. Ich finde es aber bei diesen Ultra-Trails ganz geil, mal so aus der Stadt rauszukommen und zu merken, geil. Also es ist auch mal nice, so auf Berge zu gucken, irgendwie über irgendwelche Becher zu springen. Es ist aber natürlich nichts vergleichbar mit so einem mit einem Marathontraining, wie du es halt machen würdest, sondern das ist dann eher Trail, eher Umfang, weil so richtig Gas da geben, finde ich. Ich ist sehr, sehr schwierig, weil technisch zu laufen bei so Unebenheiten, das ist nochmal ein ganz anderes Game. Also selbst wenn man die Geschwindigkeit halten könnte, das dann aber so durchzuhalten, ohne umzuknicken, ohne irgendwie daneben zu treten, ohne abzurutschen, da kannst du noch die geilsten Schuhe haben. Ich finde, viel geht dann auch auf so, viel fühlt sich sehr risikoreich an und dann hat man ein bisschen, dann ist man ein bisschen ängstlich und dann bin ich dann wiederum so, dass ich sage, ja, ist nice als Erfahrung, aber hier durch Berlin zu laufen, ist dann irgendwie auch ganz gut. Deswegen tendenziell finde ich es dann doch nice, hier mitten in der Stadt zu sein und hier aus der Haustür rauszugehen, direkt loszulaufen, als diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Aufwand zu betreiben, irgendwo hinzureisen oder selbst die S-Bahn zum Grunewald zu nehmen, um halt einfach ein bisschen in der Natur zu sein. Da sind wir wieder beim Faulsein.
Stimmt, das ist manchmal auch nervig.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass du eine Bude bekommst, also alle, die zuhören, die irgendwie jetzt den. In Berlin ist es ja immer so, im Winter hauen alle ab und dann werden ganz viele Wohnungen frei. Vielleicht haut ja jemand schon im September ab oder vielleicht irgendwie im Oktober. Also wenn jemand zuhört, meldet euch gerne bei Johannes, bei Mojo, sorry. Und dann findest du vielleicht da was.
Ja, sehr gut.
Ich drücke auf jeden Fall den Daumen.
Sehr gut, würde mich freuen.
Dann nochmal Themenschwenk. Wir sind ja eine Running Community, beziehungsweise der Laufclub, wie auch immer man es nennen mag, und macht das schon seit ein paar Jahren mit Kraftrunners. Du hast auch gerade eben gesagt, so bei Strava bist du natürlich, oder generell, du hast ein bisschen so einer Bubble, verständlicherweise ganz viele Läufer und Läufer um dich rum, Läuferinnen und Läufer, und deine Strava-Bubble ist auch irgendwie natürlich auch dahin gepolt. Oder kommt das auch zu dir an, dass es gerade so den Ultra-Laufhype gibt und dass so in jeder Stadt auf der ganzen Welt die Runclubs aus dem Boden sprießen und dass so alle Augen irgendwie auf das Running gerichtet sind?
Ja, definitiv. Also selbst ich bekomme das mit. Ich bekomme immer gefühlt so ein bisschen aus dem Hustopf. Ich kriege immer alles so ein bisschen, irgendwie alles immer so ein bisschen später mit. Aber gerade durch meinen Zwillingsbruder Lukas, ich meine, der ist da ja voll drin. In allen, ja, was so das Laufen, nicht nur das Profilaufen angeht, eben auch so das Ganze drumherum. Und ich meine, man kriegt das ja auch mit bei den ganzen Marathon-Majors, wie schnell die ausverkauft sind oder wie schwierig es ist, da einen Startplatz zu bekommen. Und das scheint sich ja derzeit immer weiter so zu entwickeln. Also es lässt ja überhaupt nicht nach. Nee, von daher bekomme ich das definitiv hin. Also ich meine, das ist ja eine sehr positive Entwicklung. Eine Entwicklung, glaube ich, die wir alle sehr willkommen heißen sollten. Ist ja sehr, sehr, ich finde es sehr, sehr cool. Ich meine, man bekommt das ja auch beim Berlin-Marathon mit. Das ist ja ein absolut riesiges Sportevent, was ich glaube, ab 2019 habe ich zum ersten Mal gepaced beim Berlin-Marathon. Und danach kam dann ja erst Covid und ich glaube danach, ich meine, das wurde immer noch ein bisschen verrückter, was so die Fans anging und die Run-Crews und die Cheer-Crews und also ich finde, es wird immer größer. Ich finde es sehr, sehr cool. Hoffe, das bleibt so. Hoffe, das ebbt jetzt nicht irgendwie ab. Aber genau, ja, ich meine, Kraftrunners ist ja auch extrem gewachsen, meine ich, seit ein paar Jahren.
Total.
Genau, von daher, ich finde es sehr, sehr cool, ja.
Wie ist das, wenn du
wie siehst du das als
wie ich das sehe, als jemand, der so richtig drin steckt?
Ja, genau, genau.
Ja, also ich sehe das natürlich genau wie du, dass das eigentlich eine positive Entwicklung ist. Also dass der Sport einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt, also Laufsport generell, dass es auch weniger so ein Solosport wird, sondern dass der Community-Sport einfach mehr in den Fokus rückt. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass mehr Leute miteinander abhängen, gemeinsam laufen gehen, die Erlebnisse miteinander teilen. Das heißt, dazu gehört ja auch irgendwie Trips zu irgendwelchen Halbmarathons oder Marathons auf dieser Welt. Das gehört gleichzeitig, ja, gehört das dazu. Und da zähle ich mich sehr stark zu. Ich gehe viel lieber laufen mit jemandem zusammen als alleine. Das ist also sowohl eine Trainingseinheit als auch, ich sag mal, ein entspannter Lauf. Aber für mich persönlich macht es einfach mehr Spaß. Ich kann mich austauschen. Das ist auch immer so ein, dadurch, dass viele meiner Freunde auch laufen, beziehungsweise vielleicht auch viele Läufer, Läuferinnen irgendwie auch meine Freunde geworden sind oder mit dem Laufen angefangen haben, dann ist es auch immer so ein, ich nenne es mal, soziales Event. Dann kann man sich mal updaten, bei wem was abgeht, und macht gleichzeitig Sport. Also ich finde es richtig geil. Was ich so ein bisschen mit einem, nicht kritisch betrachte, aber schon mit einer Aufmerksamkeit, ist, wie viele Leute neu zum Laufsport kommen oder gekommen sind, jetzt einfach in den letzten 2, 3, 4 Jahren, und dadurch, wie viel Aufmerksamkeit das bekommt. Gleichzeitig kriegt das ja auch irgendwie so einen, ich würde sagen, so einen opportunistischen Charakter. Das heißt, viele Leute machen es, weil es ein Hype ist und nicht, weil sie Sport machen. So sehe ich auch tatsächlich oder bewerte einige Laufclubs. Also die machen es eher, weil man merkt, ey geil, ich krieg so eine Kooperation hin oder ich krieg Aufmerksamkeit oder vielleicht, dass die Motivation eben nicht eigentlich aus dem Sport kommt, sondern eigentlich woanders her, aber das Ich glaube, das ist ganz natürlich, wenn irgendetwas wächst, ganz egal, ob das eine Branche ist, eine Sportart oder was auch immer. Und was ich vor allen Dingen immer, oder jetzt spätestens seit diesem Jahr sehr wichtig finde, wo, ja, wie wir auch diese Folge gestartet haben, ist so das Thema Erholung oder Regeneration, weil ich finde, und ich weiß nicht, ob du die gleiche Beobachtung machst, dadurch, dass viele Leute natürlich neu anfangen beim Laufsport, der Laufsport auch sehr easy access hat, das heißt, so Laufschuhe an, kurze Hose an, kurzes T-Shirt, Tank, whatever, und los, in Anführungsstrichen, die ich hier mache, dann braucht es ja auch gar nicht viel Know-how. Und ja, die Beobachtung, die nicht nur wir haben, sondern, also wir als Kraftmann, sondern auch eine Physiotherapiepraxis, mit der wir hier regelmäßig zusammenarbeiten seit Anfang des Jahres, um auch gleichzeitig versuchen, unsere Plattform so zu nutzen, dass wir ein bisschen aufklären in der Hinsicht. Ich finde schon, dass es sehr viele Verletzungen gibt und Leute einfach drauf trainieren und nach dem Motto, wie wir es vorhin ja gesagt haben, so mehr ist mehr und Hauptsache Wochenumfang schrubben und irgendwie früh aufstehen und eben diese Themen, die auch du angesprochen hattest mit Ernährung und Schlaf, dass das einfach in den Hintergrund rückt, weil das natürlich nicht so sexy ist. Also ich sag mal, geilen Content zu machen, wie man sich stretcht und wie man geil schläft, ist natürlich auch ein bisschen challenging. Und deswegen versuchen wir einfach mit Kraftfahrners so, nicht nur in diesem Jahr, das werden wir safe auch im nächsten Jahr machen, dass wir versuchen zu sensibilisieren, wann ist eine Verletzung eigentlich so weit, dass man zum Arzt muss, wann kriegt man sie präventiv wieder weg oder rehabilitierend weg durch bestimmte Übungen, durch die eigentlich sehr easy sind. Kann ja auch sowas sein, wie auf einem Bein stehen und Zähne putzen oder ganz einfache Calf Raises. Und dadurch gehen dann die Wehwehchen weg. Und ich finde, da ist noch sehr, 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 sehr viel Potenzial auf dem in der Bubble, in der wir beide stecken. Du, glaube ich, in einer anderen Schiene als ich, aber trotzdem ist es ja alles dieser unter dem Schirm vom Running. Genau, deswegen eigentlich geil, aber trotzdem natürlich auch irgendwie genieße ich das Ganze mit Vorsicht und möchte auch sensibilisieren, dass man halt auf seinen Körper achtet. Was natürlich sehr einfach gesagt ist, aber die Umsetzung ist dann natürlich eine andere.
Definitiv. Kurze Rückfrage dazu. Ich habe ja keinen Plan von den Run-Crews und so, wie das abläuft. habt ihr denn da einen Trainer, der euch dann, oder sagen wir mal, da kommt jemand neu dazu zu den Kraftrunners? Vorher noch nie gelaufen, vielleicht auch wenig Sport gemacht. Wie gesagt, überhaupt keine Ahnung von, sage ich mal, Trainingswissenschaft oder Erholungsmaßnahmen und so weiter. Gibt es denn dann einen Ansprechpartner, einen Trainer oder sowas in der Richtung? Oder wird dann einfach mitgemacht oder in der Gruppe entschieden, was heute gemacht wird? Gibt es da einen, der entscheidet und Tipps gibt? Oder wie läuft das?
Die Antwort ist nein, es gibt keinen Trainer. Also das ist, ich würde sagen, bei wahrscheinlich 19 von 20 Runclubs ist das der Fall, dass man hinkommt, einfach mitmacht, Spaß hat und einfach wieder abzischt. Und so einen richtigen Ansprechpartner gibt es tatsächlich nicht. Also wir werden versuchen, das ein bisschen bei uns zu ermöglichen. Das ist eben ein Ansprechpartner. Also uns gibt es gerade in so 16 Städten, glaube ich, das Training einmal die Woche mit, also wir haben dann in jeder Stadt haben wir so zwei Ambassadors installiert, die das Training leiten, die Ansprechpartner sind und sozusagen Sprachrohr zu uns. Und dann versuchen wir immer zu supporten, wie auch immer das aussieht. Aber genau die Frage, die du gerade gestellt hast, da gehen wir natürlich in Anführungsstrichen mit schlechtem Beispiel voran, weil wir das selber gar nicht anbieten. Das heißt, wenn jemand mal eine Expertenmeinung braucht oder ein Wehwehchen oder, wir schicken dann meistens zum Physio und sagen, ey, sorry, ist nicht unsere Expertise, weil ich finde, auch da kann man auch schlecht beraten, wenn man halt selber keine fundierte Ahnung hat. Und ich glaube auch dadurch, dass so viele Menschen angefangen haben im Laufen, gibt es gar nicht den, also die Nachfrage ist zwar da, aber ich glaube, das Angebot gibt es gar nicht, dass Nachfrage es so viele Laufcoaches überhaupt gibt. Zumindest so von meiner Wahrnehmung. Und ich glaube auch, oder ich könnte fast sagen, dass bei den meisten Hobbyläuferinnen und Läufern, das dauert auch ein bisschen, bis man sagt, ey, ich glaube, ich hole mir mal professionelle Meinung. Weil das, glaube ich, eben, weil der Sport eben so simpel zu sein scheint.
Nee, scheint es ja auch auf den ersten Blick. Also gut, ist für mich jetzt schwierig, weil ich mache das eben seit ich 12 bin, ist jetzt für mich schwierig, da in so eine mich da so hineinzuversetzen, wie das so wäre. wenn man das jetzt damit jetzt erst gerade anfängt. Aber genau, auf den ersten Blick ist es ja wirklich sehr, sehr simpel und man befasst sich damit wahrscheinlich gar nicht. Dann ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr, ja, einfach nervig, wenn man sich dann verletzt und wahrscheinlich weiß man gar nicht, was man machen soll. Aber ja, ich würde generell, ich meine, wie das im Leben immer so ist, wenn man irgendwas macht und ja, irgendwas erreichen will, irgendwo hinkommen will, am besten sich immer Leute suchen, die schon da sind, wo man sein will. Und dann diese Leute, ja, an die würde ich mich hängen und, keine Ahnung, nachfragen, nach Tipps fragen. Und da müsste ja eigentlich so ein Lauf, so eine Laufcrew, so ein, sag ich mal, wie bei Craftrunners, ein ganz guter Ort sein. Ich meine, da sind ja auch Leute dabei, die schon sehr, sehr lange laufen und wahrscheinlich eben Leute, die gerade erst neu dazukommen. Wenn dann Austausch stattfindet, ich denke, der wäre sehr wichtig. Aber ja, wie du auch sagst, am Ende müssen das Experten auch machen, ja, Physios. Und ja, jeder muss das für sich auch ein bisschen selber herausfinden.
Ja, voll. Wie ist bei euch Profis, wie ist da so der Austausch? Also habt ihr untereinander, also gibt es da so, wie nenne ich es? Das ist ja keine Community, das ist auch irgendwie, ist es, aber Gemeinschaft ist es ja schon irgendwie, Fragezeichen. Also dass ihr so Gruppen habt, wo ihr wisst, ja, ey, an den kann ich mich wenden oder das ist ein guter Kumpel.
Ich meine, man sieht sich ja viel bei Wettkämpfen. Auch jetzt in St. Moritz, im Trainingslager. Ich meine, wer im Sommer nach St. Moritz fährt, wird da sehr, sehr viele Profiläufer sehen. Alles von 800 Meter bis Marathon. Da trainieren ja wirklich sehr, sehr viele. Genau. Und dann sehen wir uns da natürlich, sehen wir oft die gleichen Gesichter, aber auch bei Marathons, sei es jetzt der Berlin-Marathon oder London-Marathon, Boston-Marathon. Wir sind ja immer in so einem Elite-Hotel untergebracht. Und ja, irgendwie lernt man sich kennen und irgendwie, ja, mit ein paar Leute sieht man so jedes Mal für 10 Jahre. Jedes Mal. Und irgendwie kennt man die Person trotzdem nicht, einfach weil man nicht so, auf der gleichen Wellenlänge ist vielleicht. Genau, andere Leute lernt man einmal kennen und ist sofort beste Freunde fürs Leben sozusagen. Wie es auch im ganz normalen Leben dann eigentlich ist. Aber also ich habe eben ein paar Kumpels, Freunde, mit denen ich mich austausche, die auch auf meinem Level ungefähr sind, ob das jetzt in Deutschland ist oder international. Aber ja, das ist, glaube ich, auch wieder, ja, das handhabt jeder anders. Ein paar sind eher so Einzelgänger, andere suchen auch so ein bisschen immer diese Community. Ich glaube auch, also Profiläufer sind jetzt auch nicht irgendwie andere Menschen. Ganz normale Menschen laufen eben nur ein bisschen schneller oder haben ein bisschen mehr Zeit fürs Training. Von daher ist es, glaube ich, ganz ähnlich wie in einer Run-Crew, würde ich sagen. Und daher würde ich da gar keine großen Unterschiede machen.
Wie ist das bei...
Das ist so meine eigene Perspektive.
Ich habe ja vorhin gesagt, so bei mir, also ich gehe auf jeden Fall hundertprozentig mehr und lieber laufen, wenn ich mich mit jemandem verabrede oder treffe. Also mir macht das auch deutlich mehr Spaß. Wenn du trainierst, also im Trainingslager ist ja ein No-Brainer natürlich, lauft ihr alle gemeinsam und so, da zieht man dann sozusagen mit. Aber wenn du beispielsweise jetzt in Magdeburg bist oder mal in Berlin bist und trainierst, guckst du, wer ebenfalls da ist, so in deiner, mit deiner Leistung und dann haust du einfach an, falls man sich kennt und dann geht man gemeinsam laufen oder ist es wirklich, dass du für dich alleine trainierst?
Nee, ich trainiere auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit Leuten, wenn es denn passt. Das muss auch gar nicht unbedingt in der eigenen Leistungsklasse sein, also kann auch. In Berlin trainiere ich öfter mit Aaron Bienenfeld, wenn er mal da ist. Ich meine, der kommt aus Frankfurt, aber der ist oft in Berlin. Also wenn wir beide in Berlin sind, trainiere ich mit ihm. Aber ich trainiere auch gerne oder gehe auch gerne im Treptower Park mit Grapefruit, Philipp Altmeppen laufen. der ist ja auch ein sehr ambitionierter Läufer, aber ich meine, weiß er ja auch, wir sind jetzt nicht eine Leistungsklasse, aber ich meine, für einen Dauerlauf passt das ja schon. Also für Dauerläufe passt es auf jeden Fall gut. Da macht es auch Spaß, auch mit meinem Bruder. Mit dem mache ich noch Dauerläufe. Ich meine, der war mal guter Läufer, aber jetzt ist er ja, läuft er nicht mehr so viel. Aber ja, für einen Dauerlauf reicht es auf jeden Fall und das macht definitiv mehr Spaß als 200 Kilometer alleine pro Woche zu laufen. Das ist jetzt hier in Deutschland schon mehr der Fall, dass ich alleine laufe. Aber wie gesagt, wenn es passt, dann sehr, sehr gerne zusammen. Also ähnlich wie bei dir.
Ja, wenn du mal in Berlin bist, dann sag doch mal gerne Bescheid. Vielleicht ziehe ich ja mal mit.
Können wir machen, an der Spree entlang, ja. Wir bringen Grapefruit noch mit. Und Lukas.
Ja, gerne. Boah, mit Philipp war ich auch lange nicht mehr laufen. Mit dem macht es auch immer Spaß. Der hat ja, ich finde, Philipp ist einer der, so eine, der Personen, die in der Community gestartet haben und dann gemerkt haben, wie, was da noch alles zu holen ist und dann so ein bisschen das Training angezogen. Und dann hat man wiederum das Problem, dass man für die Community wiederum ein bisschen zu flott ist. Also bei ihm war auch nochmal die Arbeit, das sage ich mal, die Herausforderung, dass man es hier zum Training überhaupt schafft. Mhm. Mit dem üblichen Problem in Berlin. Wenn du halt in einem Stadtteil wohnst, in einem ganz anderen arbeitest und dann nochmal woanders hin musst, um zu so einem Community-Run zu gehen, dann verstehe ich dann auch wirklich jede Person, die dann sagt, ey, ist mir alles ein bisschen zu viel Fahrerei. Genau. Und dann mache ich es halt irgendwie am Wochenende oder mit denjenigen, die irgendwie hier in der Nähe sind. Dann würde ich fast abschließen. Ich habe keine Punkte. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt, was du beim Berlin Marathon so abreißt, wie man so schön sagt, beziehungsweise wie viel Gas du da gibst. Lade dich herzlich dazu ein bei Kilometer. Wir stehen also bei Kilometer 36,9, glaube ich, ist es. Das ist so nach der sehr langen Gerade in Schöneberg, aus Charlottenburg kommt, läuft man dann nach links Richtung Mitte rein. Da werden wieder wahrscheinlich 1000 Leute stehen, uns dazugehörend, und richtig schön Rambazamba machen und Party-Stimmung machen. Da kannst du mich auf jeden Fall auch dann sehen, wie ich versuche, zumindest dich einmal fotografisch festzuhalten und ein bisschen anzufeuern. Also da bist du herzlich eingeladen, auch ein bisschen Stimmung zu machen an der Ecke.
Ja, sehr geil. Da braucht man euch auch. Das ist auch wirklich der wichtigste Spot. Also ich würde sagen, Kilometer 37. Ich glaube, schmerzhafter wird es nicht. Da braucht man euch. Genau, ich drücke dir aber auch die Daumen, dass das mit deiner Wifte wieder wird.
Danke, Mann.
Dass du beim nächsten Marathon dann wieder vielleicht dabei bist. Du bei 100% bist, 100% fit bist. Aber ja, zu dem Support neben der Strecke sage ich natürlich auch nicht nein. Das wäre natürlich, wäre natürlich mega.
Ja, würde ich auch sagen, alle, die zuhören, die in Berlin sein werden am 21. September, gerne richtig schön anfeuern für wirklich alle Personen, die laufen. Das macht, finde ich, extrem viel aus. Also du hast ja gerade auch bestätigt, ich finde, dann gibt man nochmal mehr Gas, reißt sich nochmal mehr zusammen und dann macht es auch nochmal mehr Spaß.
100%. Ich meine, manche sagen ja, sie sind in so einem Tunnel oder sowas, aber ich persönlich bekomme das voll mit. Also wenn jemand anfeuert, ich bekomme das mit, mir hilft das. Ich versuche, wenn es mir gut geht, vielleicht mal zurückzuwinken oder irgendwas. Vielleicht, wenn es mir nicht mehr so gut geht, mache ich das vielleicht nicht mehr. Aber ich nehme es auf jeden Fall wahr und es hilft. Es hilft wirklich jedes Mal und trägt einen dann ja auch so ein bisschen über die 42 Kilometer.
Ja, ich habe da natürlich das Video vor Augen, wie dein Bruder mit dem Fahrrad hinter dir fährt beim Halbmarathon hier in Berlin und dich da komplett anschreit und dich da motiviert. Also auf jeden Fall so ein kleines Gänsehautvideo. Und ich glaube, jeder, der läuft und sowas mal in irgendeiner Art und Weise mal mitbekommen hat, dann weiß, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, gerade nochmal vom Bruder nochmal was anderes wahrscheinlich, ne? So von der Intensität des Anfeuerns.
Ja, voll, voll. Das war stark.
Das war geil. Gerne mehr davon.
Ja, definitiv.
Ey, Mojo, ich würde sagen, tausend Dank für deine Zeit. Ich drücke dir die Daumen, dass du eine Bude findest hier. Würde mich freuen. An alle, die zuhören, immer gerne einfach eine Wohnungsannonce an Johannes schicken. Und dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir uns ja irgendwie an diesem Wochenende, was aber pickepacke vollgefüllt sein wird bei uns beiden. Aber allerspätestens dann an der Strecke, würde ich sagen, am 21. September.
Ja, voll, definitiv. An der Strecke oder, keine Ahnung, vielleicht auch bei der einen oder anderen Post-Race-Party. Wer weiß. Aber ja, Eugen, vielen Dank. Hat mir voll viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Verbindung war gut genug. Ich glaube, du hast mich immer gut verstanden. Ich hoffe, ihr habt mich alle gut verstanden. Ich danke euch. Danke, dass ich dabei sein darf, dabei sein durfte beim Podcast. Und ja, ich freue mich sehr auf Berlin und freue mich, dich da zu sehen und so viele bekannte Gesichter wie möglich zu sehen in Berlin am 21. September.
Ja, Dito, kann ich nur erwidern. Das mit der Verbindung hat, glaube ich, gepasst. Ansonsten meckern die Leute schon, aber ich glaube, das sollte hinhauen.
Alles klar.
Ja, dann besten Dank, lieben Gruß nach Magdeburg.
Alles
Viel
klar.
Viel Erfolg bei den letzten Trainingswochen und ja, dann bis in 3 Wochen.
Alles klar. Danke dir, Eugen.
Hau rein.
Ciao, ciao.